bete nochmal kurz zum Anfang und dann starten wir. Danke, Vater, für dein Wort, dass du uns dein Wort gibst und dass wir darin lesen dürfen, dass du dich darin offenbarst und dass wir dich darin erkennen, dass wir dein Wesen sehen, dass wir sehen, wie du bist und dass wir verstehen, Herr, wie wir auch in Gemeinschaft zu dir treten dürfen. So bitte ich dich, dass dieser Text uns heute auch neu nochmal darauf ausrichtet, wie wir uns selbst überprüfen und in dein Licht stellen, Herr, dass dein Geist wirken kann. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen weitermachen in unserer Themenreihe. Schön, dass es alle aus dem Jugendurlaub zurückgeschafft haben. Zur Erinnerung nochmal, wir sind in unserer Themenreihe gerade im ersten Buch Samuel. Könnt gerne schon mal mit aufschlagen. Erste Buch Samuel. Ja, ich weiß nicht, wie viel ihr die Nachrichten verfolgt oder wie wichtig es euch ist, irgendwie up to date zu sein, was gerade so in der Welt abgeht. Aber ich denke, einige Dinge, ja, die gehen unweigerlich nicht an uns vorbei, die sehen wir jeden Tag aufs Neue. Und zwar, dass wir in Zeiten von Krieg, von Terror, von Ungerechtigkeit, Zeiten von Not leben. Wenn wir die Nachrichten einschalten, dann werden wir von Berichten von Menschen überflutet aus Kriegsgebieten. Und wir sehen dieses Leid der Menschen. Wir sehen, wie sie mit Tod, mit Verzweiflung kämpfen. Und gerade aktuell gibt es täglich neue Schlagzeilen über Israel, über Ukraine, über den Iran oder auch über den Gaza. Und wir hören eigentlich ständig von getöteten Zivilisten, von Angehörigen, die berichten, wie sie ihre ganze Familie verloren haben, ihre gesamte Existenzgrundlage und sie eigentlich vorm Scherbenhaufen stehen. Und wie so oft sind die Leidtragenden, die eigentlichen Leidtragenden, die Wehrlosen, ja, die Unmündigen. Besonders gerade die Bilder von den leidenden und hungernden Kindern aus dem Gaza, sie gingen und gehen immer noch um die Welt und sie brennen sich in die Köpfe der Menschen ein, wie man ja sieht, wie Kinder, wie kleine Kinder ums Überleben kämpfen, wie sie nichts zu essen haben und ja, die ersehnte Hilfe einfach ausbleibt. Und diese Bilder lösen ja weltweit Betroffenheit, lösen weltweit Verzweiflung bei den Menschen aus. So stellt sich die Frage, wie kann ein souveräner, wie kann ein allmächtiger Gott hier einfach zuschauen? Zuschauen, ohne einzugreifen. Wie schlimm muss es noch werden oder worin gibt es in solchen Zeiten überhaupt noch Hoffnung, überhaupt noch Zuversicht? Und vor allem die Frage, lohnt es sich in solchen Zeiten von Not, von Krieg, von Atheismus, Zeiten von Ablehnung Gott gegenüber, überhaupt noch für das Gute zu kämpfen, für den Glauben zu kämpfen? Oder ist das eigentlich alles zwecklos, bedeutungslos für uns? Ich denke, gerade in diesen Zeiten begegnen Menschen auf der einen Seite Gott mit der allergrößten Ablehnung und auf der anderen Seite sehnen sie sich so sehr nach Gottes Eingreifen, nach Gottes Handeln, nach Rettung, nach Erlösung, gerade wenn man von diesem Leid betroffen ist. So denke ich, dass es im Kern ja eigentlich gar kein so großer Unterschied ist zu der Epoche, in der wir uns gerade in unserer Themenreihe befinden, im ersten Buch Samuel. Eine Zeit, die geprägt ist von Gottlosigkeit, von Ungerechtigkeit. Ich denke, auch wenn wir es in unserem persönlichen Alltag vielleicht nicht ständig wahrnehmen, uns es nicht ständig vor Augen gemalt wird, bei all dem Segen, bei all den Freiheiten, die wir erleben in unserem Land oder in Europa allgemein, merken wir trotzdem, denke ich, wenn wir hinter die Kulissen schauen, wie diese Sünde, die in uns drin ist, in uns Menschen, ständig Zerstörung anrichtet. Wir erleben diese Zerstörung immer wieder in kleinen, aber auch in großen Dingen, seien es Enttäuschungen von Menschen, sei es Verachtung, sei es soziale Ungerechtigkeit, sei es die persönliche Sünde, Lüge, Stolz. Wir sehen die direkten Folgen auch in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserem Alltag. Wir sehen, diese Not ist eigentlich auch bei uns präsent. In unserer Themenreihe haben wir uns beim letzten Mal dieses Gebet von Hannah angeschaut. Ich denke, ihr könnt euch noch daran erinnern. Und in diesem Gebet, ja, es ist eigentlich so ein Siegesgebet, könnte man sagen. In diesem Gebet ehrt Hannah Gott und gibt ihm die Ehre für den Sohn, für diesen erbetenen Sohn, den Gott ihr geschenkt hat, diesen Samuel. Und es ist ein Gebet, was ja Gottes Stärke, was Gottes Souveränität nochmal neu betont und in den Mittelpunkt stellt. Und es ist ja auch wirklich ermutigend, dieses Gebet zu lesen. Und so möchte ich noch einmal kurz uns abholen, uns nochmal hineinnehmen und einige auserwählte Verse nochmal aus diesem Abschnitt vorlesen, die uns ja nochmal vor Augen führen, welchen Glauben, welche Hoffnung auch Hannah hatte durch dieses Gebet oder durch das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Sie sagt in Vers 6, Jahwe tötet und macht lebendig. Er schickt zu den Toten und holt wieder zurück. Jahwe macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Die Fundamente der Welt gehören Jahwe. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte seiner Frommen, doch die Gottlosen enden im Dunkeln. Denn niemand ist stark durch die eigene Kraft. Die mit Jahwe streiten, zerbrechen. Über sie donnert er im Himmel. Das sind Worte einer Frau, die eine mächtige Gebetserhörung erlebt hat. Wir sehen hier auch in diesem Gebet, was darauf folgt, ja, wie diese Erfahrung mit Gott sie auf unfassbar große Art und Weise geprägt hat. Wie sie ihren Glauben gestärkt hat, wie sie Hoffnung gefasst hat durch dieses Eingreifen Gottes. Gott hat sich Hannah offenbart. Er erwies sich mächtig und er griff aktiv ein in ihr Leben. Und so erkannte auch Hannah Gottes Wesen. Sie erkannte ihn, sie erlebte ihn hautnah, seine Gnade, seine Güte. Und sie erkannte vor allem, dass sie Gott nicht egal war. Dass ihre Not, ja, Gott bekannt war, dass er sie gehört hat. Dass ihr Gebet nicht irgendwo zwischen den Wolken verschwand, sondern dass es wirklich sein Ziel erreicht hat. Dass Gott wirklich ein offenes Ohr für sie hatte. Und dass ihre Probleme auch nicht zu klein oder zu, ja, unbedeutend waren für das Eingreifen Gottes. Das ist der Text von letzte Woche und so kommen wir zu unserem heutigen Abschnitt und so kommen wir eigentlich zu einem direkten Gegensatz zu dieser Situation. Unser Blick wendet sich weg von der Hoffnung, weg von Glück bei Gott hin zu Sünde und Leid. In unserem Abschnitt heute richtet sich der Fokus weg von dem Einzelschicksal dieser Frau, weg von dem Einzelschicksal Hannas, von der Familie Elkanas hin zu den wahren großen Missständen im Volk, den Missständen im Priestertum. Dieses Priestertum war eigentlich eine von Gott eingesetzte und ausgesonderte Gruppe. Es war eine Blutslinie Aarons und ihre Aufgabe war eigentlich, ja, das Volk vor Gott zu vertreten, und zwar in Reinheit und Treue. Aber wir sehen gleich, dass die Realität zu dieser Zeit in Israel eigentlich eine völlig andere war. Jetzt lasst uns einmal diesen ersten Abschnitt unseres Textes heute lesen. Ich möchte mich zuerst jetzt nur auf die Verse 11 bis 17 beschränken, dass wir den ersten Abschnitt mal gemeinsam durchgehen. 1. Samuel 2 ab Vers 11 bis Vers 17. Wir lesen, wie Elkanah kehrte nach Rama in sein Haus zurück. Der Junge, also Samuel, aber diente Jahwe unter der Aufsicht des Priesters Eli. Elis Söhne aber waren boshafte Männer. Sie kannten Jahwe nicht. Die Priester hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Diener zu jedem aus dem Volk zu schicken, der ein Schlachtopfer brachte. Und während das Fleisch für das Opfermahl noch kochte, da kam der Diener mit einer dreizinkigen Gabel in der Hand und er stieß damit in den Tiegel, den Kessel, die Pfanne oder den Topf. Und alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm er den Leuten weg. Und so machten sie es mit allen Israeliten, die nach Shiloh kamen. Jetzt kamen sie sogar schon, bevor man das Fett auf dem Altar verbrannt hatte, und sie sagten zu den Opfernden, gib Fleisch zum Braten für den Priester. Er will kein gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern nur rohes. Wenn der Mann entgegnete, man muss doch erst das Fett zum Rauchopfer verbrennen, danach kannst du es dir nehmen, was du willst. Dann erwiderten die Diener, nein, sofort gibst du es her, sonst nehme ich es mit Gewalt. Die Schuld der jungen Männer wog schwer vor Jahwe, denn sie verachteten die Opfer, die ihm gebracht wurden. Wir lesen hier im ersten Abschnitt von einer Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Ungerechtigkeit, die sich ja nicht irgendwo in den dunklen Gassen unter dem Gesindel des Volkes abspielt, nicht irgendwo bei den Unbedeutenden des Landes, sondern eigentlich hier gerade bei der geistlichen Führung, könnte man sagen, bei den Priestern, bei denjenigen, die eigentlich heilige Hände erheben sollten. Wir sehen, sie bereicherten sich an den Opfergaben für Gott. Sie unterdrückten die wenigen Menschen, die in Israel lebten, die noch nach Gottes Gesetz lebten, die sich gegen diesen Zeitgeist der Gottlosigkeit, der Ungerechtigkeit stellten. Und der Text sagt uns, die Söhne Elis, sie kannten Gott nicht. Das bedeutet, sie glaubten nicht an Gott. Sie dienten ihm nicht. Natürlich kannten sie die Geschichten über Gott. Sie wussten im Grunde schon, wer Gott ist. Sie kannten die Geschichte über die Rettung aus Ägypten, die Führung Gottes durch die Wüste hindurch. Sie kannten das Gesetz Mose. Sie wussten eigentlich schon gewissermaßen, wer Gott ist. Sie haben es erfahren durch die Berichte ihrer Väter. Also mit dem Verstand wussten sie, wer Gott ist, aber sie glaubten nicht daran. Sie entschieden sich dagegen. Man könnte sagen, es waren ja blinde Führer eines blinden Volkes. Sie kannten oder sie fürchteten Gott nicht und im Grunde taten sie eigentlich, was sie wollten, wonach ihnen der Wunsch stand. 3. Mose 7 lesen wir eigentlich ziemlich deutlich, dass Gott gerade diesen Nachkommen Aarons, diesen Priestern, einen ganz bestimmten Teil des Friedensopfers zusprach. Ein gewisser Teil des Fleisches, der ihnen gehören sollte. Aber die Söhne Elis, sie wollten sich damit nicht zufrieden geben. Sie verlangten das Allerbeste von dem Opfer, dieses Opfer der Menschen, was eigentlich ja Gott gehören sollte. Und so nahmen sie sich's einfach, wenn nötig, auch mit Gewalt. Und so lesen wir auch dieses Urteil, dass diese Schuld der Männer in den Augen Gottes schwerwiegend war. Sie verachteten diese Schlachtopfer, sie verachteten Gottes Gebote, sie lehnten sich gegen Gott selbst auf. Und ich denke, uns wird hier ein Bild gezeigt, was auch in gewisser Weise stellvertretend ist für das gesamte Volk Israel in der damaligen Zeit. Stellvertretend für alle Menschen, die dort lebten, denn wenn es schon so schlecht um diese geistliche Elite stand, so schlecht um diese Führerschaft, wie viel schlimmer dann wohl um das gesamte restliche Volk? Wir sehen, das Volk befindet sich in so einer Art Spirale der Sünde. Es wird immer schlimmer und man übertrumpft sich mit den Sünden. Und genau das erinnert uns gewisserweise auch an die Worte von Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, dort lesen wir, ab Vers 21, dort schreibt Paulus, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sie ihre Gedanken im Nichts. In ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch gut, wenn andere es ebenso machen. Paulus gibt uns hier ja gewissermaßen das Rezept für völlige Anarchie, für völliges Chaos, Zerstörung durch die Sünde des Menschen, durch die Sünde, die in einem jeden Menschen steckt. Und es passt, finde ich, so gut wie die Faust aufs Auge, auch hier in unserer Situation in Israel. Und so sehen wir auch hier, was passiert, wenn Gott sein Wirken entzieht. Was passiert, wenn Gott dem Menschen sich selbst überlässt. Das passiert, wenn die Sünde Stück für Stück auch Einfluss übernimmt oder ausbaut und die Überhand gewinnt, nicht nur über einen einzelnen Menschen, sondern über eine ganze Nation und hier sogar ausgerechnet das Volk Gottes, das auserwählte Volk. So lesen wir das Endresultat in den Versen 27 bis 36. Wir wollen die Verse jetzt nicht gemeinsam lesen, ich möchte es kurz zusammenfassen. Was lesen wir hier? Gott erstraft die Söhne Elis. Er straft sie für das Unrecht und sie sterben noch am selben Tag. Aber nicht nur seine Söhne, nicht nur die Priester, nein, sondern auch Eli selbst erfährt das Gericht Gottes, weil er eben nicht eingegriffen hat, weil er nicht seine Verantwortung übernommen hat. Und so ist das Urteil Gottes, dass er diese Priesterschaft von Elis Nachkommen hinwegnimmt, aufgrund dieser Sünde, aufgrund dieses Ungehorsams Gott gegenüber, weil sie Gottes Gebote missachteten und gegen ihn in direkter Weise sündigten. Das ist die Situation. Das ist die Situation, in der dieser Sohn Hannas und Elkanas aufwächst. Voraussetzungen, die wahrscheinlich kaum schlimmer sein könnten. Aber auch hier wieder völlig überraschend, im direkten Gegensatz dazu lesen wir von Samuel, dem Jungen, der Gott treu diente. Der sich eben nicht von dieser Gottlosigkeit der Menschen um ihn herum mitreißen ließ, sondern der sich bewusst dagegen stellte. Der gerade in dieser Zeit der Gottlosigkeit nach Gottes Willen lebte. So lesen wir zunächst in unserem Text heute nicht viel über ihn. Keine ausgeschmückten Details. Eigentlich lesen wir nur, dass er seinen Dienst vor Jahwe tat. Und dass er damit ja sich eigentlich von dem Großteil der Menschen der damaligen Zeit abhebte. Lasst uns einmal diesen kurzen Abschnitt Vers 18 bis 21 nochmal genau lesen. Ab Vers 18. Samuel aber tat seinen Dienst vor Jahwe, ein Junge in leinenen Priesterschutz. Seine Mutter machte ihm jedes Jahr ein kleines Obergewand und brachte es mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opferfest hinaufzog. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau. Jahwe gebe dir noch andere Kinder von dieser Frau, sagte er, anstelle des einen, den sie von Jahwe erbeten hat. Und dann gingen sie nach Hause zurück. Jahwe nahm sich Hannas an und sie wurde noch mehrmals schwanger und bekam noch 3 Söhne und 2 Töchter. Samuel aber wuchs bei Jahwe auf. Es sind eigentlich nur 3 Worte, die wir hier in Vers 18 finden. 3 Worte, die aber so bedeutend sind, die eigentlich ja mehr oder weniger der Schlüssel sind zu unserem Abschnitt heute, zu unserem Text heute, nämlich die Worte Samuel aber diente. Samuel aber diente. Wir lesen hier von einer völlig verkehrten Situation. Wir haben 2 Priester, die Gott ablehnen, die in völliger Sünde und Ausschweifung leben. Wir haben korrupte Diener, die bewusst gegen Gottes Willen handeln. Wir haben Eli, einen alten Mann, den ja, das alles irgendwie kalt lässt, der sich nicht drum schert. Wir haben eine geistliche Führerschaft, die ja eigentlich, wenn man es ehrlich sagt, ein Haufen Versager sind. Ein Haufen Versager, die Gott nicht kennen und die im Grunde machen, was sie wollen. Völlig losgelöst, völlig frei von diesem sündigen Einfluss, von diesen schlechten Vorbildern um ihn herum, dient Samuel Gott treu und zuverlässig. Nicht, weil es ihm irgendwie ein einfaches Leben ermöglicht oder weil es ihm vorgelebt wird, nicht, weil er so viel Segen an den gottesfürchtigen Menschen um ihn herum sieht. Nein, er sieht eigentlich nur Gottlosigkeit. Er sieht nur Gottlosigkeit und dennoch entscheidet er sich für ein Leben mit Gott. Er lebt in Gottes Gegenwart. Ich denke, jeder Mensch wird ständig beeinflusst durch sein Umfeld. Es lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden. Wir sind gewissermaßen so programmiert als Menschen, wir suchen eigentlich ständig nach Zustimmung, wir suchen nach Anerkennung, wir suchen nach Akzeptanz. Wir wollen eigentlich dazugehören. Es ist ja uns irgendwie unangenehm, wenn wir auffallen, vor allem wenn wir negativ auffallen. Und ich denke, das merken wir auch recht schnell, wenn wir in unser Leben schauen. Dann sehen wir, dass eigentlich die Hemmschwelle hier im Gottesdienst oder in der Jugend Anbetungslieder zu singen oder die Bibel zu lesen, ja, eigentlich gar nicht da ist. Es gibt eigentlich keine Hemmschwelle, weil hier gehörst du dazu. Hier bist du Teil der Gemeinschaft. Hier bist du ein Mitglied Aber wie sieht es aus in deinem Alltag? Wie sieht es aus auf deiner Arbeit oder in der Schule? Wie viel ist da noch zu sehen von dieser gelebten Glaubenspraxis, von dieser Frömmigkeit? Ich denke, unser christliches Leben bezieht sich eigentlich nur auf die Teile unseres Alltags, bei denen wir nicht schief angeschaut werden, bei denen wir keine Verachtung zu befürchten haben, bei denen es eigentlich leicht ist, Gott zu dienen, ihm nachzufolgen. Aber unser Text sagt oder macht uns deutlich, dass echte Nachfolge viel mehr ist als so eine temporäre Frömmigkeit. Was dieser kleine Junge hier eigentlich vorlebt, ist so viel mehr. Es bedeutet, in Gott alles zu haben. Es bedeutet, dass unser Glaube sich nicht auf Menschen stützt, nicht auf Gefühle, weil die kommen und gehen, das wissen wir. Es bedeutet auch, dass unser Glaube sich nicht auf die Gemeinde stützt, nicht auf die Veranstaltung, die wir regelmäßig besuchen und irgendwie so einen Haken auf unsere Liste machen können. Sicherheit, das ist alles gut und richtig. Und ich bin überzeugt, das stärkt den Glauben in jeder Hinsicht. Aber das sollte nicht das Fundament sein oder das kann nicht das Fundament sein, die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott. Es kann diese Beziehung nicht tragen. Was wir brauchen, ist Gott selbst. Gott selbst, seine Beziehung zu ihm, zu unserem Schöpfer. Wir brauchen seine Gemeinschaft, seine Gegenwart. Wir brauchen eine wirkliche, persönliche Beziehung zu Gott. All das drumherum ist eigentlich streng genommen nur geistliche Fassade. In dem bekannten Lied, das wir immer wieder bei der Taufe singen, das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, da heißt es so wunderbar in der zweiten Strophe, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Wir singen diese Lieder so gerne, auch aus voller Seele und mit Überzeugung, und ich bin mir sicher, das ist auch gut und richtig. Aber stellen wir uns mal die Situation vor, was wäre, wenn diese christliche Bubble, in der wir leben, von heute auf morgen einfach wegbrechen würde? Was wäre, wenn diese Menschen, die für uns oder für unseren Glauben so tragende Säulen sind, wenn die plötzlich nicht mehr da sind? Was macht das mit unserer Bereitschaft, Jesus Christus wirklich nachzufolgen? Sind wir wirklich frei davon? Ist es uns wirklich egal, was drumherum passiert? Oder hat es doch einen großen Einfluss auf unser Glaubensleben? Ich denke, Nachfolge bedeutet manchmal ganz bewusst, gegen den Trend zu leben. Ich denke, das sehen wir zum einen bei Samuel, der genau das getan hat. Aber diese Perspektive sehen wir auch bei Jesus. Jesus, der eben nicht versucht hat, möglichst vielen Menschen zu gefallen und wie möglichst viele Fans zu erreichen. Jesus war kein Trendsetter, er war kein Influencer. Jesus war eigentlich streng genommen das komplette Gegenteil. Ich finde es interessant zu sehen, und es ist mir auch so richtig erst bei der Vorbereitung aufgefallen, dass eigentlich immer dann, wenn Jesus so menschlich gesehen am Höhepunkt seiner Karriere war, wenn er so richtig erfolgreich war, als ihm die Menschen wirklich in Scharen nachgelaufen sind, kurz darauf dieser ja gesellschaftliche Absturz kam. Das kennen wir vielleicht von so berühmten Persönlichkeiten aus dem Internet, dass sie irgendwie, keine Ahnung, was Dummes machen und plötzlich nur Hate kriegen und zwei Wochen später kennt sie keiner mehr und will niemand was mit ihnen zu tun haben. Und das Prinzip sehen wir auch gewisserweise bei Jesus in Johannes 6. In der Situation hatte Jesus viele Fans so gesehen, viele Menschen, die ihm ja nachfolgten oder eigentlich eher nachgelaufen sind. Sie sind ihm nachgelaufen, weil er große Wunder vollbracht hat, weil er große Zeichen getan hat, weil er den einzelnen Menschen in Not geholfen hat. Aber kurz darauf kommt es zu diesem großen Bruch, zu diesem gesellschaftlichen Absturz. Nämlich dann, als Jesus sich selber als Sohn, als den Sohn Gottes offenbart, als das wahre Brot des Lebens. Was passiert dann? Was sehen wir dann? Ja, die Menschen laufen weg. Die Menschen laufen weg in Scharen, genauso wie sie gekommen sind. Und was bleibt, ist eigentlich nur der treue Kern. Seine 12 Jünger und So sehen wir hier in Johannes 6, Jesus fragt sie, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Wollt ihr auch gehen? Das ist eigentlich eine völlig unverständliche Haltung, die Jesus hier hat. Für uns oft gar nicht nachvollziehbar, dass dieser treue Kern, und Jesus könnte eine Motivationsrede halten und ihm sagen, wie toll sie doch sind, dass sie da geblieben sind, aber das macht Jesus nicht. Es wirkt fast so, als würde Jesus sie wegjagen, diesen letzten treuen Rest. Es wären ihm die Menschen egal. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Jesus geht es um wahre Nachfolger. Wahre Nachfolger, um Menschen, die seine Worte glauben, die seine Worte befolgen und die für sich persönlich erkannt haben, dass sie Rettung brauchen. Jesus geht es um die Menschen, die erkennen, dass sie in ihrem Leben keine Alternative haben. Es geht ihm um Menschen, die verstanden haben, dass sie ihn brauchen, dass sie Jesus brauchen. So antwortet Petrus auch auf diese Frage mit diesen berühmten Worten: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du allein hast Worte für das ewige Leben. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Fern von Christus gibt es keine Hoffnung. Es gibt keine Erfüllung, es gibt keine Rettung. Und erst wenn wir das wirklich verstanden haben, wenn wir das in unserem Herzen begriffen haben, dass es nichts anderes gibt, was trägt, erst dann sind wir wirklich fähig, ihm nachzufolgen. Und es ist so wunderbar, dass wir das bei diesem kleinen Jungen Samuel sehen und eigentlich auch sehen, dass er genau das wortwörtlich gelebt hat. Wenn wir kurz in das Kapitel 3 springen, dort lesen wir von der Berufung Samuels, darüber werden wir im nächsten Mal noch mehr hören, aber ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Gott offenbart sich hier Samuel. Er offenbart sich ihm in der Nacht und er spricht zu ihm auch wortwörtlich. Und wo befindet sich Samuel in der Situation? Wo ist Samuel? Samuel, er schläft, aber er schläft im Heiligtum. Er schläft bei Gott. Er ist bei Gott, er möchte in seiner Gegenwart sein. Und es ist, finde ich, auch so ein wunderbares Bild, dass Samuel wirklich alles versucht, um Gott nah zu sein, um ihm nachzufolgen. Wir lesen nicht von irgendwelchen anderen Leuten, die dort auch ja, in diesem Heiligtum waren und bei Gott sein wollten, aber Samuel, er war da. Er wollte Gott von Herzen nachfolgen. Jetzt möchte ich abschließend eine Frage stellen und auch ja, diese Frage mitgeben, dass wir vielleicht auch ja, im Alltag drüber nachdenken, die nächsten Tage, dass diese Frage uns beschäftigt, dass wir eine ehrliche Antwort, eine wirklich überzeugte Antwort auch auf diese Frage finden. Die Frage ist, wie stehst du zu Gott, wenn alles andere wegfällt? Wie stehst du zu Gott, wenn alles andere wegbricht? Die gute Gemeinschaft, die Freude, der Trost durch viele Glaubensgeschwister vielleicht, die Motivation, die du erlebst, die Zustimmung für deinen Glauben, vielleicht auch all der Segen, den Gott dir geschenkt hast, für du auch wirklich dankbar bist von Herzen, aber was ist, wenn all das weg ist? Was ist dein Glaube wert, wenn Christus alles ist, was bleibt? Ich denke, manchmal fragen wir uns, wie Paulus vollste Zufriedenheit haben konnte in seinem Leben mit all dem Leid und mit all der Verfolgung, die er erlebt hat. Oder auch Hannah hier in diesem Beispiel, die diesen erbetenen Sohn hat und ihn für den Dienst des Herrn abgegeben hat. Wie konnten sie sich freuen in Gott? Und die Antwort ist eigentlich klar, die Antwort kennen wir. Für sie war Gott alles. Für sie war Gott alles das Wichtigste in ihrem Leben. Das Einzige, was trägt. Und alles andere ist bedeutungslos. Allerhöchstens Nebensache. So möchte ich zum Abschluss die Frage stellen: Kannst du mit Petrus sagen, du allein hast Worte des ewigen Lebens und ich glaube und habe erkannt, dass du der Sohn Gottes bist? Und ich hoffe, dass wir genau das sagen können. Amen.